Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Einmal mehr sitzen wir hier im Studio in der EKS Hauptreformierten Hauptzentrale.
Keine 20 Sekunden sind wir auf Sendung und schon die erste Lüge. Wir sitzen ja gar nicht in unserem geliebten Podcast-Studio, sondern bei mir im Büro und nehmen mit dem kleinen Roadcaster auf,
ja, das ist
weil
ja
unser Podcast-Studio gerade besetzt ist.
Genau, weil Stefan noch nicht weiß, wie der Reservationsplan des eigentlichen Studios funktioniert. Aber ich habe jetzt gedacht, ich habe dein Bürostudio großzügig als Studio gerechnet.
Wunderbar.
Naja, wir reden heute über die Frage, können wir noch miteinander reden? Können wir noch streiten, diskutieren? Und dieses Thema verdankt sich natürlich einem Großereignis der letzten Tage, einem tragischen Ereignis, nämlich dem Tod des deutschen Philosophen Jürgen Habermas, der, würde ich sagen, den philosophischen Diskurs und weit darüber hinaus auch den politischen, öffentlichen, gesellschaftlichen Diskurs, die im deutschsprachigen Raum entscheidend geprägt hat. Und Stefan, dir ist Habermas ganz besonders ans Herz gewachsen. Woran liegt das?
Woran es dann genau liegt, also weshalb mich das so gepackt hat, weiß ich nicht. Aber es hat mich so sehr gepackt, dass ich mich in meiner Diss, die ich geschrieben habe an der Uni Bern bei Magdalene Fretlö, hauptsächlich mit diesem Denker auseinandergesetzt habe. Vielleicht werden wir nachher noch Gelegenheit haben, ein bisschen von ihm auch zu sprechen und vielleicht wird dann auch etwas sichtbar, was alles so interessant an seiner Arbeit, an seinem Denken, aber auch an seiner Person ist.
Ja.
Manu, wir werden heute mal kein Stoßgebet und Halleluja machen. Ich habe nämlich im letzten Freitag, war das, einen Hörer getroffen, der gesagt hat, ihr macht jetzt da einen auf Moser und Schelker. Weiß nicht, ob du den Podcast kennst, Moser und Schelker, die Sprechstunde.
Nein.
Ja, die haben irgendwie immer so einen Aufsteller der Woche und einen Aufreger der Woche, wo die drüber sprechen. Und er hat völlig recht, wir haben das einfach schamlos kopiert, aber ich habe echt nie dran gedacht, dass wir das tun.
Ja, wollte ich gerade sagen, also um etwas zu kopieren.
Das zu ehren, werden wir das jetzt einmal auslassen und ich frage dich ganz einfach frei raus, wie geht's dir?
Ja, danke der Nachfrage, Stefan. Gut, würde ich sagen, sehr umtriebig im Moment, aber ich habe vieles, worauf ich mich freuen kann. Heute Mittag treffe ich Matthias Zeindler, den jetzt in Ruhestand getretenen Haustheologen der Berner Jura Solothurner Reformierten Kirche und überhaupt ein wunderbarer Mensch, der immer ganz, ganz inspirierend ist für mich und mit dem ich mich enorm gerne unterhalte. Da habe ich also was Schönes vor. Und heute Abend geht's weiter mit theologischen Diskussionen. Da habe ich einen Theologen-Stammtisch in Liestal, wo ich zu Hause bin, wo wir uns treffen. Ja, es ist nicht gendermäßig sehr ausgewogen. Wir hatten auch schon Theologinnen dabei, aber im Moment ist die Besetzung sehr männlich. Martin Benz ist mit dabei, Andreas Loos, Thorsten Dietz kommt auch heute Abend, Lukas Amstutz vom Bienenberg, also so der Bernhard Ott ist auch immer dabei, also täuferische theologische Tradition, postevangelikal, progressiv, wie man das auch immer nennen will. Und das,
dann bringt ihr gemeinsam die feministische Theologie voran.
Ja, genau. Genau, dann erklären wir den Theologinnen, wie es läuft. Nein, voll nicht. Aber es ist einfach immer super spannend, weil wir eigentlich keine Texte lesen oder irgendwie was, sondern einfach zusammenkommen und dann entwickelt sich das Gespräch irgendwo hin. Da freue ich mich auch drauf. Und du, Stefan? Cool.
Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen erschöpft. Also wir hatten übers Wochenende, Freitag und Samstag, zweimal so eine Tagung, Netzwerktreffen, Tagung. Mm. Und vieles davon war motivierend, auch Leute zu treffen, da Ideen auszutauschen. Und sobald du dann wieder in die Niederungen der Kirchenverwaltung kommst und dir überlegen musst, was könnte man davon jetzt umsetzen und was bedeutet das, was wären konkrete nächste Schritte, merkst du einfach, wie dick die Bretter sind, die man dafür bohren muss.
Ja.
Und ja, ich kämpfe gerade ein bisschen damit, die Energie dafür irgendwo zu finden.
Und wie zahlreich die Klinken sind, die man nutzen muss dafür.
Genau.
Das ist halt in unserem System dann schon der Fall. Ja, gut, also dann lasst uns doch zu Habermas kommen, beziehungsweise zu unserem Thema, weil wir haben gesagt, wir machen jetzt hier nicht Habermas-Vorlesung oder so, sondern.
Genau, also vielleicht muss man das auch kurz erklären. Ja. Es wird ja eine Habermas-Spezialfolge geben, die du mit Peter Hempelmann aufzeichnen wirst, wo es wirklich um Habermas, sein Leben, sein Werk, die Würdigung geht. Wir haben hier gesagt, wir sind ja nicht der Philosophie-Podcast, sondern wir wollen uns eher fragen, was zeigt sich an diesem Denker, an dieser Figur, was für unseren Glauben, was für die Rolle von Religion in der Gesellschaft, was für unser Verständnis der eigenen religiösen Wahrheits- und Geltungsansprüche wichtig sein kann, worüber wir heute sprechen könnten, und werden das zum Thema der Woche machen. Und es wird vor allem darum gehen, wie können Menschen miteinander leben, wenn sie völlig unterschiedlich glauben, denken und hoffen. Mhm. Geht das überhaupt? Weil im Moment scheint ja vieles darauf hinzuweisen, dass das nicht funktioniert. Lass uns einsteigen mit dem Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, du hast gesagt, wir sprechen über Habermas, wir sprechen darüber, wie man überhaupt noch miteinander reden kann. Wir sprechen darüber, ob man überhaupt noch miteinander reden kann. Vielleicht ganz kurz, warum, ja, quasi kommt diese Frage in dieser Person Jürgen Habermas zusammen? Weiß nicht, du bist jetzt nicht einer der Theologen, die schwerpunktmäßig zu Habermas gearbeitet haben.
Gar
aber
nicht.
Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das, was du über Habermas weißt, hat wahrscheinlich genau mit diesem Thema zu tun, oder?
Ja, das ist tatsächlich das, was ich so mitgeschnitten habe, ohne jetzt das Werk von Habermas verfolgt zu haben, ist schon, dass er einen ganz substanziellen Beitrag geleistet hat, theoretisch auch einzuholen, wie Menschen sich verständigen, wie auch in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft Verständigung funktioniert, Wahrheitsfindung auch funktioniert, wie man miteinander in einem gesunden, zielführenden, erfolgsversprechenden Diskurs sein kann. Und ich bin hier immer, vielleicht können wir das auch heute ein bisschen noch aufklären, ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Begeisterung und Anschluss an dem, was ich von Habermas verstanden habe, und einer tief sitzenden Skepsis, die dann schon fast in Zynismus umschlagen kann, weil eigentlich so wie ich Habermas verstanden habe, so ticke ich eigentlich auch. Ich bin eigentlich der Überzeugung, man sollte doch miteinander auch von ganz unterschiedlichen Wegen herkommen und mit ganz unterschiedlichen Positionen miteinander ins Gespräch kommen können. Man sollte die Argumente und Gründe für die eigene Position darlegen können, versuchen, jetzt nicht kulturkämpferisch den anderen einfach abzuschießen, sondern versuchen, ihn auch mal zu verstehen und zu merken, was beabsichtigt die Person mit ihrer Haltung und was sind ihre Anliegen und so. Und dann im besten Falle nicht jetzt zu einer Einigung, aber zu einer Verständigung zu kommen, wo man etwas voneinander lernt und so weiter. Und wenn das quasi intersubjektiv zwischen Menschen in der Nachbarschaft, in der Schulklasse, am Arbeitsplatz und dann auch demokratisch in einer Gesellschaft, in all diesen demokratischen Ebenen und Gefäßen, die wir haben, wenn das stattfindet, wenn das spielt, dann leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, wie ich sie mir auch vorstelle und wo ich denke, da könnte man eben diese diese Grabenkämpfe überwinden, diese Bubble-Grenzen und Fragmentierungen irgendwie überbrücken. Und jetzt, da habe ich enorm viel Sympathien für und bin aber auch massiv ernüchtert im Blick auf die letzten Jahre. Das hat mit Corona angefangen, diese ganzen Verschwörungstheorien, die sich da Bahn brachen und diese eben, ich würde das schon gar nicht mehr Diskurse oder Diskussionen nennen, sondern diese Online-Auseinandersetzungen auf sozialen Medien, in denen man sich dann irgendwann nur noch in Großbuchstaben angeschrien hat und keine Verständigung mehr möglich war, weil man schon den Grund gar nicht mehr gefunden hat, auf den gemeinsamen Grund, auf den man sich verständigen könnte. Also wenn dann einer gesagt hat, ja, aber das haben Studien längst bewiesen und dann zitiert er und dann heißt es, alles gefälscht, die sind Teil dieser Mainstream-Medien oder die sind gekauft von wem auch immer, von diesem Milliardär und so weiter. Und man, ich habe da teilweise richtig Krise gehabt, weil ich gedacht habe, das Gespräch ist nicht mehr möglich. Wir haben kein Flecklein mehr, auf dem wir gemeinsam stehen. So. Und deshalb bin ich immer so geneigt, Habermas eigentlich an mein Herz zu drücken und ihm dann aber auch zu erklären, dass es leider nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat und wie ich mir das auch wünschen würde.
Ja. Vielleicht dazu kurz ein ganz, ganz kleiner biografischer Überblick, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, um an deine Fragestellung, dein Thema anzuschließen. Der Habermas wurde 1929 geboren in Düsseldorf. Das heißt also, er hat den Krieg und das Ende des Krieges als Jugendlicher miterlebt, kommt also durchaus aus einer Situation, wo er hautnah erlebt hat, dass nicht immer die besseren Gründe und die besseren Argumente obsiegen und sich in einer Öffentlichkeit Geltung verschaffen können, sondern er hatte durchaus ein Bewusstsein dafür, dass Macht auch entgleisen kann, dass unsere Gesellschaft bedroht ist durch Irrationalismus, den er vor allem in Gestalt des Nationalsozialismus, der nationalsozialistischen Propaganda damals erlebt hat. Und das ist auch sein erstes so richtig öffentliches Auftreten, was wahrgenommen wurde, war seine Auseinandersetzung als 24-Jähriger mit Martin Heidegger. Martin Heidegger hatte damals seine Werke veröffentlicht und Sätze drin gelassen, unkommentiert drin gelassen, die wirklich diesen Geist, diesen autoritären Geist geatmet haben. Und Habermas als 24-Jähriger hat darauf einen langen, bemerkenswerten Essay geschrieben, wo er sagt, wir müssen eigentlich mit Heidegger gegen Heidegger argumentieren und denken. Und so ist er aufgetreten. Also deswegen würde ich mal als erstes sagen, ja, die Ausgangslage, von der aus er denkt und seine Philosophie entwickelt, ist nicht die einer ruhigen, rationalen, würde auch nicht unbedingt sagen, wahnsinnig zukunftshoffenden, offenen Gesellschaft, sondern der kommt eigentlich aus diesem Gegenteil her. Und das ist vielleicht das Erste, was wichtig ist, wenn wir über diese kommunikative Vernunft, über diese Möglichkeit, miteinander zu sprechen, reden mit Habermas, dann ist es nicht zunächst eine Beschreibung. Das ist nicht eine Beschreibung, wie Gesellschaft funktioniert, sondern es ist ein normativer Anspruch. Er will sagen, so sollte es sein.
Ja, und er sagt das, und ich finde das auch schön, dass du das jetzt auch gerade biografisch noch eingerückt hast. Er sagt das auf dem Hintergrund des Nationalsozialismus, der Erfahrungen auch dieses Krieges. Er sagt das auch in einem Bewusstsein, dass das eben ganz oft gerade nicht so läuft. Und es ist jetzt nicht so, dass man ihm den Vorwurf machen könnte, ja, das ist halt einer, der ist sein Leben lang in irgendeiner bildungsbürgerlichen Elite groß geworden und der kennt Diskussionen gar nicht anders als in diesem gepflegten bildungselitären Sinne, wo man dann Werke zitiert und streitet und am Schluss einig miteinander ein Bier oder ein Kaviarbrötchen isst und so. Der hat halt einfach noch nicht gecheckt, dass es, dass an anderen Orten mit ganz anderen Bandagen gekämpft werden, dass da auch Leute sich einfach durchsetzen, auch wenn sie die schlechteren Argumente haben und so weiter. Der hat das, der ist quasi in so einer Bildungsblase gewesen, wo das funktioniert hat. Diesen Vorwurf könnte man ihm nicht machen. Er war sich bewusst, dass es auch Diskurse gibt, Diskussionen, die gewaltsam abgebrochen werden, dass es auch Auseinandersetzungen gibt, die nicht mit den besseren Gründen beigelegt werden, sondern mit der quasi mit dem längeren Schwert oder dem schnelleren Gewehr oder so. Also das war ihm klar, und er entfaltet seine Idee einer Gesellschaft, in der man mit Gründen argumentiert und diskutiert und gemeinsam zu einer Klärung findet. Das ist für ihn ein Ideal, das er hochhält, oder ein Wert, für den er wirbt.
Ja, so. Das ist eigentlich, wenn man jetzt sein Lebensprojekt so insgesamt versuchen wollte, auf einen Satz zu bringen, oder?
Ja.
Dann wäre das Ringen um die Frage, wie sich eine moderne Gesellschaft vernünftig und gerecht organisieren kann.
Ja.
Also er fragt nach den Möglichkeitsbedingungen. Mhm. Und wenn ich dir jetzt nur mal kurz die Titel seiner Hauptwerke vorlese, dann ahnst du schon, was mit Moderne gemeint ist, so dass Religion darin auch ein ganz wichtiges Thema spielt.
Mhm.
Fangen wir an, also er hat 1962 Strukturwandel der Öffentlichkeit publiziert. Dann kam 1981 die Theorie des kommunikativen Handelns, das ist so das, was die meisten irgendwo im Studium mal mitkriegen.
Da ist er für bekannt auch, genau. Also auch für den Begriff. Ja.
Und jetzt kommt aber 2005 zwischen Naturalismus und Religion. Und 2019, sein großes Spätwerk, ein Riesenwerk, heißt dann auch eine Geschichte der Philosophie, wo er eigentlich eine ganze Parallelgeschichte zwischen Philosophie und Religion oder zwischen Philosophie und Theologie zeichnet.
Ja.
Und viele haben gedacht, ja, das kann einem passieren, oder, dass man als Jungspund, als junger Wilder anfängt, dass man da als Teil der Frankfurter Schule, vielleicht als ganz wichtiger Teil, mindestens eigentlich die zweite Generation verkörpernd, anfängt und dann irgendwie mit dem Alter da diesen religiösen Turn macht und fromm wird.
Altersfromm, rührselig, genau. Und altersfromm wird.
Und das ist aber bei Habermas überhaupt nicht der Fall. Habermas hat sich zunächst mal mit der Art und Weise auseinandergesetzt, wie Gesellschaften strukturiert sind. Also hat zum Beispiel geklärt, welche Strukturen in unserer Gesellschaft bilden eigentlich das ab, was wir als Öffentlichkeit wahrnehmen. Wie sind Medien zum Beispiel organisiert? Wie ist Wissenschaft organisiert? Mhm. Und wie hängt das Ganze damit zusammen, dass wir ja auch eine Demokratie sind und auch sein wollen?
Mhm.
Also wo sind die demokratischen, die emanzipatorischen, die partizipativen Momente in diesen Strukturen drin und wie können sie gesteigert werden und wie viel Beteiligung brauchen sie?
Mhm.
Das waren so die ersten Fragen, die ihn beschäftigt haben. Im zweiten Werk, der Theorie des kommunikativen Handelns, da arbeitet er sich an ganz viel Sprachphilosophie ab. Und zwar geht es ihm darum, dass er sagt, ja, wir müssen doch so etwas haben wie ein Gemeinsames, auf das wir uns beziehen können. Was könnte dieses Gemeinsame sein, auf das wir uns beziehen können? Und er sagt dann, ja, das müssten wir eigentlich nicht abstrakt in einer Vernunft suchen oder in einem Gott oder in einem Prinzip, sondern in der Sprache selbst. Und dieses Riesenwerk, was er dort schreibt, ist eigentlich ein Versuch zu zeigen, wie die Demokratieform der Gesellschaft, wie diese Emanzipation der Einzelnen, die sich als freie Bürgerinnen und Bürger einbringen in diese Gesellschaft, zusammenhängt mit der Art und Weise, wie Sprache funktioniert.
Mhm.
Und diese ganz basale Idee, dass wenn du etwas sagst in der Öffentlichkeit, dann implizierst du damit eigentlich, dass du bereit bist, das, was du sagst, mit Gründen zu erklären.
Mhm.
Dass es nicht eine bloße Behauptung ist. Und dann schließlich zwischen Naturalismus und Religion. da wird Habermas darauf aufmerksam, dass unsere Moderne von zwei Seiten bedroht ist. Auf der einen Seite, das war 2001, oder? World Trade Center, der religiöse Fanatismus wird sichtbar. Also, dass man dort eine Verrohung des Religiösen hat, dass sich gewaltsam Bahn bricht. Auf der anderen Seite aber auch eine wissenschaftlich-scientistisch verengte Sicht auf den Menschen, die alles nur noch zweckrational zuordnen will. Und da erwacht sein großes Interesse an der Religion. Und er fragt sich, wie können wir diese Potenziale, die Religion über Jahrhunderte mitgetragen hat, eigentlich fruchtbar machen für diese Gesellschaft, dass sie eine bessere, eine freiere, eine gerechtere Gesellschaft wird, ohne sich wieder einer religiösen Autorität, einer Kirche, irgendeiner Person, die eine Offenbarung erlangt hat oder irgend sowas, unterzuordnen. Mhm. Und das sind eigentlich die großen Fragen, die er so abgearbeitet hat.
Ja, und jetzt lass uns mal versuchen, das quasi auf die Gegenwart zu legen oder mit der Gegenwart und mit gegenwärtigen Problemen zu konfrontieren. Ich würde mal sagen, eine Problematik, die immer wieder beklagt und festgestellt wurde und in den letzten 10, 15 Jahren massiv zugenommen hat, besteht ja darin, dass die Gesellschaft sich immer stärker fragmentiert, dass sie ein Stück weit in solche Milieus und Submilieus auseinanderbricht, die nach ganz eigenen Rationalitäten funktionieren, die ihre eigene Sprache pflegen, die für die quasi innerhalb des Milieus, innerhalb der Bubble ist alles, scheint alles irgendwie klar, selbstverständlich und so, aber man kann sich oder will sich auch zunehmend nicht mehr über diese Grenzen hinweg verständigen und ist auch nicht fähig, irgendwie so übergreifend ins Gespräch zu kommen oder zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Da gibt es dann wirklich online und offline, gibt es dann eigentlich so Schlachten und Konfrontationen von Meinungen, Positionen, Argumentationen, Vorurteilen. Und oft kommt es eben gerade nicht zu einer Klärung. Und es ist längst bekannt, dass die Algorithmen so funktionieren, dass sie eigentlich diese Fliehkräfte eher noch verstärken, dass sie diese Mauern zwischen verschiedenen Fronten eher noch hochziehen, dass das, was aufregt, das, was extrem ist, das, was über die Stränge haut, das, was auch Aggression und Hass beinhaltet, eher noch gefördert und bestärkt wird. Es gibt auch in manchen Milieus, das würde ich sagen, ist sogar eines der Kernkennzeichen des Rechtspopulismus. Und Rechtspopulismus ist ja wirklich ein Megatrend. Also weltweit, in Westeuropa gibt es kein Land mehr, in dem nicht mindestens eine starke rechtspopulistische Partei um die Wähler ringt und in manchen Ländern ist sie bereits in der Regierung oder an der Macht. Also im Rechtspopulismus besonders, im Populismus überhaupt, wird ja diese Front gegen die Eliten aufgemacht, wird quasi diese Front von die da oben, die bestimmen, die kontrollieren, die Politelite, die Finanzelite und so. Und da wird eine Front aufgemacht. Wir haben eigentlich gar nichts zu sagen. Wir haben nichts zu melden. Über uns wird verfügt. Das ist auch eine Machtlosigkeit, eine Ohnmacht, die enorme Aggressionen weckt. Und das kann man meiner Beobachtung nach in den USA sehr verschärft sehen, aber auch bei uns in diesen Diskursen. Das sind ja alles, was ich jetzt genannt habe, sind alles eigentlich demokratiegefährdende Tendenzen, würde ich sagen, in unserer Zeit. Und inwiefern müsste man jetzt sagen, ja, Habermas ist quasi als Träumer widerlegt durch die Entwicklungen der Gegenwart, oder man müsste sagen, Habermas ist wichtiger als je zuvor, er könnte entscheidende Impulse geben oder Hilfestellungen leisten, um diese Fronten, die ich jetzt beschrieben habe, irgendwie zu überbrücken.
Mhm. Ja, ich glaube, man kann das auf zwei Arten angehen. Ich mach's mal zuerst ganz allgemein und dann vielleicht noch mit einem stärkeren Bezug auch auf religiöse Intuition, die sich darin ausdrücken wollen. wenn man es ganz generell nimmt, könnte man sagen, ja, diese Wut, die dir da entgegenschlägt, die sich mit diesem Populismus verbindet, die der Populismus hinter sich scharen kann, ist genau ein Zeichen dafür, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie in Entscheidungsprozesse gar nicht eingebunden worden sind. Dass sie eine Stimme haben, die gehört werden sollte, aber die nicht abgeholt wird. Dass es kein Interesse gibt an dem, was sie finden, was ihre Idee ist vom richtigen Leben oder was ihre ganz handfesten Probleme sind.
Ja.
Und das ist eine der aller wichtigsten Erkenntnisse, die Habermas hatte. Er hatte die nicht alleine. Es gab auch andere Denkerinnen und Denker, die das mit ihm und zum Teil auch vor ihm stark gemacht haben. Aber das ist die Idee, dass eine Demokratie nicht von reinen Verfahren lebt. Also damit meine ich, etwas ist nicht dann wirklich demokratisch, wenn einfach darüber abgestimmt worden ist, sondern wir brauchen so etwas wie eine demokratische Öffentlichkeit. Es bedeutet eine Öffentlichkeit, in der Informationen zugänglich sind, in der andere Perspektiven gehört werden können. Eine demokratische Öffentlichkeit interessiert sich nicht einfach für die Mehrheitsmeinung, sondern sie interessiert sich ganz besonders stark für die Positionen und die Menschen und die Biografien, dann am Schluss, oder, wenn man es runterbricht, die noch nicht genügend aufgenommen worden sind im Lösungsvorschlag, die noch nicht gehört worden sind. Sie versucht, all das mitzudenken. Und je besser ihr das gelingt, desto stärker und robuster ist sie.
Und was ist eine demokratische Öffentlichkeit? Was sind Gefäße einer? Das sind ja nicht nur Parteien.
Nein, es sind auch Parteien und Parteien sollte man darin gar nicht unbedingt unterschätzen, oder? Weil sie wichtige Orte sind, wo Parolen formuliert werden, wo auch Anträge gestellt werden, wo sich mehrere Menschen so organisieren können, dass sie ein Anliegen einbringen können. Aber das alleine reicht nicht. Es braucht dafür auch Medien.
Ja.
Es braucht freie Medien, die berichten können, die gelesen werden. Natürlich braucht es dafür auch Bildung, damit überhaupt verstanden werden kann, worüber dort gesprochen wird. Und es braucht so etwas wie eine Zivilgesellschaft, die auch die Stimmen derer hörbar macht, die sich nicht selbst darin so artikulieren können, dass sie eine Bühne kriegen. Oder? Also wenn man das jetzt durchspielen will, dann ist es ja so, dass wir zwar alle demselben Recht und demselben Rechtsstaat unterstehen, aber nicht alle haben den gleichen privilegierten Zugang dazu, ihre Rechte auch einzufordern.
Ja.
Das hängt mit wirtschaftlichen Kategorien zusammen, mit sozialen Kategorien, mit Bildungsmöglichkeiten, die man hatte oder nicht hatte. Und all das versucht Habermas mitzudenken und sagt dann, ja, wir können doch nicht zufrieden sein mit einer Lösung, wo wir zwar per Abstimmung dann eine Mehrheit hatten, aber eigentlich insgeheim wissen, dass wir ganz viele von diesem Diskurs einfach ausgeblendet haben, nicht mitgenommen haben und ihre Stimmen nicht in dieses Resultat eingeflossen sind.
Ja, aber das, okay, aber dann lass mich da ansetzen. Das stört dich ja nur dann, wenn du irgendwie eine Vision teilst einer gerechten Gesellschaft, an der möglichst viele oder alle teilnehmen und niemand übervorteilt wird, einfach wenn du diese Vision teilst, dann störst du dich daran, wenn an einer Abstimmung oder an einer politischen Entscheidung Leute nicht beteiligt waren oder übergangen wurden. Wenn es jetzt rein um die Machtebene geht, um die Ebene der Durchsetzung der eigenen Interessen, dann ist es dir ja sogar noch recht, wenn vielleicht missliebige Stimmen erst gar nicht beteiligt waren, wenn man sich durchsetzen konnte. Und dann wird ja auch Demokratie dann so zu einem Kampf um partikulare Machtinteressen, dann hat man vielleicht eine Lobby, da gibt's ganz starke Lobbys in der Schweiz, die Bauernlobby oder die Bauern, die irgendwie die Hälfte des Bundesrates stellen inzwischen, und dann hast du vielleicht Gruppen, denen gelingt es halt nicht, erfolgreich ihre Interessen irgendwie bis nach oben zu schieben, und die kommen dann unter die Räder. Und dann könnte man jetzt, weißt du, so sozialdarwinistisch sagen, ja gut, also den letzten beißen die Hunde, man muss halt laut schreien, man muss quasi mit den richtigen Leuten beim Kaviar-Apero zusammensitzen und die richtigen Allianzen schmieden. Das ist auch Netzwerk, das ist auch Diskussion und so weiter. Aber da geht's eigentlich einfach um die manchmal sogar rücksichtslose oder relativ unverhohlene Durchsetzung der eigenen Interessen.
Ja, und wenn du natürlich ein Menschenbild hast, wo du sagst, das ist quasi unser Default-Modus und so funktionieren wir, dann wird genau das passieren.
Ja.
Das ist so. Nur das teilt Habermas nicht. Und das teilt eigentlich auch der ganz große Teil der Philosophiegeschichte nicht. Mhm. Und das hat damit zu tun, also es gibt ganz verschiedene Begründungen dafür, oder? Aber wenn wir uns fragen, was eigentlich Gerechtigkeit wäre, dann kommen wir immer auf irgendeine Art und Weise, egal wie wir es formulieren, auf den Punkt, dass es darum geht, dass wir uns probeweise in die Perspektive eines anderen oder einer anderen hineinversetzen wollen. Und ich versuche es mal mit so einem ganz alltäglichen, banalen Beispiel zu machen. Du suchst einen Parkplatz und du siehst, dass dort jemand langsam rückwärts einparkieren will, aber du weißt, du bist schneller, wenn du jetzt vorwärts einparkierst und dir diese Parklücke nimmst. Du begehst dabei kein Delikt, es wird dir nichts passieren. Und trotzdem, glaube ich, sitzt du danach nicht am Steuer, wenn du eingeparkt hast und denkst, ah, fuck, das habe ich gut gemacht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das echte Freude ist und dass wir wirklich so funktionieren. Und wenn wir aber das unterstellen, also wenn wir unterstellen, dass der Mensch eigentlich so ist, dass es ihm völlig egal ist, was mit den anderen los ist, dann müssen wir gar nicht über Formen sprechen eines Zusammenlebens. Da müssen wir nur über Formen der Selbstverteidigung sprechen eigentlich. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir vernünftig wollen können. Es gibt von Kant dieses Beispiel mit der Lüge.
Ja, ja.
Oder? Es kann ja sein, dass sich eine Lüge für dich einmal lohnt. Aber es kann nicht sein, dass du in einer Welt leben willst, in der die Lüge der Normalfall ist. Weil die Verunsicherung, die dich selbst dadurch treffen würde, wäre so viel größer als der Profit, den du aus deinen Lügen schlagen könntest, dass du das eigentlich vernünftig nicht wollen kann, wenn du es zu Ende denkst.
Ja. Aber ich finde das jetzt einen sensationellen Punkt, weil beim Menschenbild da treffen sich natürlich auch theologische Überzeugungen oder theologische Intuitionen. Also das ist ja auch in der Theologie breit verhandelt, welches Menschenbild kommt uns in den biblischen Texten entgegen, welches Menschenbild ist eigentlich ein christliches Menschenbild. Und da reicht, würde ich jetzt sagen, theologiegeschichtlich reicht das Spektrum von der Überzeugung der totalen Verdorbenheit des Menschen, zumindest vor Gott, vor der völligen Unfähigkeit des Menschen, irgendetwas hervorzubringen, was zumal in Gottes Augen von Wert und Bedeutung ist, bis hin auch zu vielleicht allzu verklärten Überzeugungen vom Menschen, der es doch eigentlich immer nur gut meint. Und da gibt's ein Riesenspektrum. Und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, wenn man jetzt über Habermas und auch über die, weißt du, wenn man davon redet, warum lohnt es sich überhaupt an dieser Idee von Habermas herumzudenken, dass man sich begegnet auf Augenhöhe, dass man nicht Machtverhältnisse ausspielt, sondern Argumente austauscht, Gründe austauscht, in die Schuhe des anderen tritt, um ihn zu verstehen und zu versuchen, eine Klärung zu erreichen. Wenn man diesem ganzen Gedanken oder diesem Ideal irgendwie eine Chance geben will, dann muss man ja eigentlich, wie du das gesagt hast, ein Menschenbild voraussetzen, eine Vorstellung oder ein Menschen voraussetzen, der nicht einfach zutiefst rücksichtslos sich dem anderen gegenüber durchsetzen will, also nicht so diesen Nietzsche über Menschen, der eigentlich Schwäche verachtet und der Macht schamlos ausnutzt und sagt, am Schluss des Tages will jeder Mensch sich nur dem anderen gegenüber durchsetzen und zwar um jeden Preis. Wenn es so wäre, dann wäre Habermas ganze Diskursethik und sein ganzes Demokratieverständnis eigentlich eine Schaumschlägerei oder eine Träumerei ohne Rückhalt in der Realität.
Ja, und damit machst du die perfekte Überleitung zum zweiten Teil quasi dieser Diskussion. Es wird jetzt nämlich um Religion gehen, und zwar ganz substanziell. Und das ist nicht ein neuer Gedanke, den Habermas dann quasi als Rettung dieser ganzen Ausgangslage genommen hat, sondern seine Idee ist eigentlich die, dass die Moderne hat Wissenschaften hervorgebracht. Und wenn die Philosophie sich als Wissenschaft begreift, dann ist sie beschreibend. Sie kann Verfahren beschreiben, sie kann beschreiben, wie ein Argument funktioniert, aber sie kann selbst nicht die Idee des guten Lebens formulieren.
Also wie es sein
sollte.
Sie hat
keinen starken Begriff davon, was das Gute ist.
Ja.
Und das ist genau die Bedingung, unter der sie sich als nachmetaphysisch denkende und funktionierende Wissenschaft begreifen muss. Oder? Also nur ganz kurz, in der Metaphysik, da wäre wahrscheinlich der wichtigste Denker Thomas von Aquin, hattest du so etwas wie eine Einheit von dem wahren, guten, schönen, mit dem, was das Richtige ist, was wir zu tun haben.
Ja.
Die ganze Welt wird letztendlich zusammengehalten von einem göttlichen Prinzip und das kannst du dann runterbrechen auf alle Fragen und Lebensbereiche etc. Das ist die Metaphysik. Jetzt ist dieses Bild zerbrochen und Habermas sagt, ja, aber wir müssen deswegen nicht traurig sein, sondern wir haben da eigentlich eine Art Aufgabenteilung in unserer Gesellschaft. Und seine Idee, das ist auch eine Idee, die er schon sehr früh von Karl Jaspers übernommen hatte, ist die Idee der Achsenzeit. Er sagt, ja, es gibt sowas wie die Achsenzeit, das ist irgendwie so zwischen 800 und 200 vor Christus, wo an verschiedenen Orten auf der Welt so etwas wie ein Bewusstseinssprung passiert.
Und zwar unabhängig voneinander.
Und zwar unabhängig voneinander, oder? Also das, was vorher ein reiner Mythos war, wird jetzt zu einer Religion. Und was ist das Kennzeichen dieses Sprungs? Also vielleicht noch kurz, oder in China wäre das Konfuzius, in Indien wäre es Buddha, im antiken Griechenland Sokrates und Plato und im alten Israel die Propheten, also zum Beispiel Jesaja und Jeremia.
Ja.
Und das, was jetzt das Große daran ist, an dieser Entwicklung, ist, dass man nicht mehr einfach in Traditionen, Ritualen und Mythen verharrt, sondern so etwas denkt wie eine universalistische Wahrheit und Ethik. Also aus dem Partikularen, man tanzt irgendwo ums Feuer.
Also man und erzählt sich Geschichten.
Oder? Und erzählt sich Geschichten. Werden quasi die großen Fragen wie, was ist Wahrheit? Was ist gerecht? Wie soll man leben? Was ist der Mensch? Gebildet. Also reflexive Momente, die das Ganze zusammendenken wollen. Die ein kohärentes, konsistentes Bild von Wahrheit, vom Guten, vom Schönen entwickeln wollen.
Die nicht nur festhalten oder festlegen, was für mich gilt oder was für uns als Stamm oder Gruppe gilt, sondern die einen Anspruch haben, so ist es wirklich und an und für sich. So
genau.
Quasi das
genau.
Ist. Und das wird sehr stark abgeleitet aus diesem Gottesbegriff. Gott ist quasi der Garant für diese ganzen starken, großen Begriffe von Wahrheit und das.
Aber in der jüdisch-christlichen Tradition auf jeden Fall.
Ja.
Oder? Aber das würde jetzt Konfuzius nicht so tun, aber er hat trotzdem eine starke Vorstellung von einer Wahrheit, die nicht nur für ihn selbst evident ist, sondern auch für dich evident sein sollte.
Und gilt. Ja.
Und gilt. Und das ist eine Art Rationalisierungsschub und damit wird die Religion geboren, also nicht die Philosophie, das ist das Verrückte. Also quasi die Religion ist selbst eine Gestalt dieser Vernunft, die versucht, das, was man fühlt und hofft und fürchtet, zu durchdringen. Und ab da gibt es eine lange parallele Lerngeschichte zwischen Philosophie und Religion. Und diese religiösen Intuitionen und ja, Bestandteile haben durch diese religiösen Gruppen, die sie tradiert haben, die sie gelebt haben, die Rituale um sie herum vollziehen, bis in die Gegenwart überdauert. Und gewisse Intuitionen wurden, also so sieht es Habermas, quasi in die säkulare Sprache übersetzt, so dass alle Menschen, die irgendwie teilen und daran teilhaben können. Zum Beispiel hat man aus der Gottebenbildlichkeit so etwas wie die Würde aller Menschen abgeleitet. Das ist so das Beispiel, was er meistens dafür braucht. Wenn man jetzt aber fragt, woher kommt der Antrieb, gut sein zu wollen, dann würde ich sagen, ja, dafür brauchen wir eben diese religiösen Intuitionen. Mhm. Und diese religiösen Intuitionen sind etwas, was wir aber weder aus der Wissenschaft noch aus dem Staat, also auch nicht politisch, also weder Wissenschaft noch Politik können diese Intuitionen erzeugen, weil eine Wissenschaft, die das tun würde, wäre nicht mehr beschreibend. Eine Politik, die das tun würde, hätte sofort einen Hang zum Totalitarismus, weil sie uns sagen will, was das Gute ist, das wir verfolgen sollen. Also bleibt die Religion als wichtige und die Kunst als wichtige Ressource dafür übrig. Mhm. Und deswegen darf man sie auch nicht aufgeben. Aber, und das ist das, was du eigentlich auch angesprochen hast in deinem Statement, Religion ist natürlich scheißgefährlich. Mhm. Oder weil wenn du jetzt einen universalistischen Ansatz hast von dem, was das Gute ist und was das Wahre ist, dann könntest du auch rasch zu Gewalt neigen.
Genau, oder in der festen Überzeugung, dass es das Gute und das Wahre ist, und zwar nicht nur für mich und meine Befindlichkeit, sondern für alle, hast du ja dann auch allen Grund, dieses Gute und Wahre durchzusetzen, weil es ist ja letzten Endes für alle gut und wahr, und manche muss man halt zum Glück zwingen, so. Das könnte man dann argumentieren. Also
ja, oder? Und deswegen ist es so ein bisschen ambivalent. Also einerseits enthält Religion ganz wichtige moralische Intuitionen, Vorstellungen von Würde, Sinn, Ressourcen etc. Aber sie hat auch dieses potenziell sehr gewalttätige, radikale, fundamentalistische Moment in sich. Und da sagt Habermas, ja, das ist nicht etwas, was die Philosophie jetzt von außen lösen kann. Also die Philosophie kann nicht sagen, wie die Religion sein muss, damit das funktioniert, sondern sie kann nur sagen, was Rahmenbedingungen wäre, damit die Religionsgemeinschaft innerhalb der Moderne funktioniert und konstruktiv funktioniert. Also nicht einfach, damit sie fortlebt, sondern damit sie einen guten Beitrag leistet zum Gemeinwohl der ganzen Gesellschaft. Und da würde ich sagen, ja, das hat damit zu tun, dass die Religion aus eigenen Gründen, also das darf man ihnen nicht von außen aufoktroyieren, sie müssen aus eigenen Gründen lernen, zu akzeptieren, dass wir in Orientierungsfragen, zum Beispiel, was ist Geschlecht? Oder wie entstehen Unwetterkatastrophen? Also, dass wir da auf Wissenschaft hören. Und sie müssen lernen, mit dem Pluralismus von Ideologien und Religionen zu leben, aus eigenen Gründen, und den auch zu bejahen. Also nicht nur zu sagen, ja, das sind halt jetzt die schrecklichen Umstände, aber wir werden das überwinden mit einem Krieg, sondern sie müssen selbst ein positives Verhältnis zu diesem Pluralismus gewinnen, und letztlich müssen sie verstehen, dass der liberale Rechtsstaat, das ist ja eigentlich die Verdichtung der ganzen modernen Idee, ihren eigenen Vorstellungen von Recht übergeordnet ist.
Mhm. Ja, aber das kann ja Religion eigentlich nur tun, wie du das jetzt auch gesagt hast, wenn sie aus inneren eigenen Gründen zu dieser Überzeugung kommt, sonst hast du ja eigentlich auch ein bisschen eine zirkuläre Argumentation dann, dass man einerseits, dass die Gesellschaft Religion braucht, um diese Orientierung zu stiften und den normativen Anspruch oder diese großen Begriffe des Guten und des Gerechten und des Wahren und so, um das überhaupt noch festzuhalten. Und gleichzeitig sagt der Staat der Religion, wo ihre Grenzen liegen und wie sie funktionieren muss. Dann, also weißt du, da hast du...
Ja, aber das ist ja genau das Tolle, oder? Im liberalen Rechtsstaat ist der Staat eben nicht irgendein König, der dir etwas vorschreibt, sondern du bist selbst Teil davon.
Voilà.
Du bist Teil dieser demokratischen Öffentlichkeit und du kannst deine Intuition und Argumente einbringen. Und das ist jetzt das, was quasi den säkularen Bürgerinnen und Bürgern zugemutet wird. Also du kannst jetzt als religiöser Bürger religiös sprechen und sagen, ihr dürft die Natur nicht zerstören, sie ist Gottes gute Schöpfung. Und da würden ja jetzt viele Philosophen sagen, sorry, aber das ist ein scheiß Argument, gilt nicht. Und da würde Habermas sagen, nein, 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 so schnell nicht. Wenn die sich äußern und das artikulieren, dann müssen wir als säkulare Bürgerinnen und Bürger damit rechnen, dass sich darin eine ganz wichtige Intuition verbirgt, die wir noch nicht verstehen. Mhm. Also müssen wir versuchen, gemeinsam das zu übersetzen, was für uns alle wichtig ist. Mhm. Und das heißt, es ist eigentlich eine doppelte Zumutung, oder? Also der religiöse Bürger, die religiöse Bürgerin muss verstehen, ja, Wissenschaft, ja, liberaler Rechtsstaat, ja, Religionspluralismus und muss das aus eigenen Gründen nachvollziehen können. Aber die säkulare Öffentlichkeit, also die säkulare Bürgerin, der säkulare Bürger muss auch ein lebhaftes Interesse an dem haben, was religiöse Menschen äußern, weil sie damit rechnen, dass das nicht das andere der Vernunft ist, sondern zur gleichen Vernunftsgeschichte gehört, deren vorläufiges Resultat wir sind im Moment.
Ja, okay. Und jetzt lass uns nochmal zurück zum Menschenbild kommen, weil dann könnte man nämlich sagen, so wie du das jetzt beschrieben hast, könnte man sagen, Voraussetzung für Habermas, anthropologisch, also im Blick auf das Wesen des Menschen, ist quasi, der Mensch hat zumindest zutiefst eine empathische Qualität. Ist nicht einfach nur der rücksichtslose Selbstdurchsetzer, sondern man muss irgendwie darauf zählen können, auch in unserer Zeit, dass Menschen die Fähigkeit, nicht nur die Fähigkeit haben, sondern auch das Bedürfnis haben, sich in andere hineinzuversetzen und empathisch auch nicht nur für sich, sondern auch für andere zu denken. Also quasi, ich wüsste jetzt nicht, wie Habermas das nennt, aber ich sage jetzt mal Empathiefähigkeit oder man könnte auch sagen Solidarität oder so als ein Grundzug des Menschen. Das gehört zu ihm. Und dann das Zweite wäre Rationalität oder diese Ausrichtung auf eine begründete Verständigung. Also diese.
Ja, aber das sind eben bei Habermas nicht mal Unterschiede. Also das ist jetzt super, dass du es ansprichst, oder? Es ist so, ja. Rationalität geht bei ihm nicht darin auf, dass ich eine Aussage treffe, der du qua Empirie zustimmen oder sie ablehnen kannst. Das ist nur eine Form. Also, lass uns das mal ganz konkret machen. Wenn ich sage, Manu, hier steht ein Tisch. Dann ist es eine Aussage über etwas in der Welt und wir können uns darüber verständigen. Mhm. Ziemlich einfach. Und das ist das, was man ja normalerweise rational nennen würde. Das ist das, worauf Wissenschaft beruht.
Genau.
Also es gibt etwas in der Welt und wir beschreiben es.
Faktenbasierte. Genau.
Aber bei Habermas ist eben der Rationalitätsbegriff viel weiter. Mhm. Es kann auch sein, dass ich mir jetzt den Fuß stoße an diesem Tisch und rufe, aua! Mhm. Und dann würde er sagen, auch das ist rational. Weil es ein authentischer Ausdruck ist von etwas, was ich empfinde, was du quasi qua Sprache, qua Menschsein nachempfinden kannst. Mhm. Also du bist in der Lage, das zu verstehen. Also das heißt, das Rationale geht durchaus weiter, als nur etwas zu beschreiben. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass ich dich jetzt nach der Podcastaufnahme frage, hey Manu, könntest du die Podcast-Beschreibung machen für Podigy? Und du sagst dann, oh, ich bin so erschöpft und müde. Auch das wäre rational, weil ich darin eine authentische Aussage finde, die du triffst über dich selbst.
Ja. Also quasi in diesem Vorgang, sich zu verständigen und Gründe in einem sehr weiten Sinne auch Gründe anzuführen, das ist ein Vorgang, der quasi zwischen Personen hin und her geht und der diese Empathiefähigkeit bereits mit verbaut hat.
Also und auch die Fähigkeit, weißt du, auf eine geteilte Lebenswelt zu rekurrieren.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Füße auf den Tisch stelle hier und du sagst, hey, aber Stefan, das macht man nicht, dann nimmst du auf etwas Bezug, was eine etablierte Norm ist hier. Wir stellen unsere Füße mit Straßenschuhen nicht auf den Tisch, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen, oder? Und darauf kannst du rekurrieren, ohne dass das irrational ist. Auch das ist letztendlich ein Ausdruck von Rationalität. Ja. Also quasi deine authentischen Selbstäußerungen, deine Bezugnahme auf etwas, was sich als Norm etabliert hat. Und das, was du behauptest, was wir wissen können, weil wir es anfassen können, weil wir es messen können. Das sind alles Formen von Rationalität.
Okay, und das heißt also, weil das ist mir so ein bisschen im Hinterkopf gewesen, würdest du sagen, Habermas entgeht dem Vorwurf, eigentlich eine logozentristische Philosophie zu entwerfen, in der eigentlich alles über sprachliche Verständigung im Sinne von Sätzen, Wörtern und Texten läuft und nicht zum Beispiel, sagen wir jetzt, wir würden uns jetzt verstreiten, wie wir es noch nie getan haben, würden uns Dinge sagen, die man nie mehr zurücknehmen kann und auseinandergehen im Bewusstsein, das ist das größte Arschloch, das je über diesen Planeten gelaufen ist. Und dann würde, ich versuche jetzt ein nicht allzu makabres Beispiel zu nehmen, dann würde zum Beispiel euer Hund sterben. Und ich krieg das mit und ich treffe dich und ich umarme dich einfach. Und wir haben den Streit nicht ausdiskutiert, wir haben die ganzen Probleme nicht angesprochen, wir haben uns nicht geeinigt in einem deliberativen Prozess. Ich habe dich einfach umarmt und es ist und da ist etwas, da ist eine Verständigung, könnte man sagen, passiert in diesem körperlichen Ausdruck, die aber nicht über Worte läuft.
Ja,
wäre das eingeschlossen?
Nein, das ist nicht nur eingeschlossen, das ist sogar der viel wichtigere Fall. Also er nennt das, es klingt jetzt komplizierter als es ist, ich kann es kurz noch in einem Nebensatz erklären, das wäre bei ihm die sprachpragmatische Wirkung.
Mhm.
Also das bedeutet, auch dort, wo ich gar nicht unbedingt einen Satz sagen muss, ein Wort sagen muss oder einen Laut von mir gebe, tue ich etwas in der Welt.
Mhm.
Und etwas in der Welt tun, das ist das, was Habermas meint mit Sprache.
Ja.
Also wenn ich dir einen Turnschuh anschmeiße, ist das Sprache. Wenn ich dich in den Arm nehme, ist das Sprache. Aber auch wenn ich sage, hier steht ein Tisch,
okay,
ist das Sprache.
Ja.
Und deswegen, oder, ist dieser Sprachbegriff viel weiter. Und auch das Ritual, der Ritus. Also zum Beispiel, wenn Christinnen und Christen Abendmahl feiern, das ist Sprache.
Ah, ja.
Das ist sogar ein Sprachakt, den er ganz genau beschreibt und untersucht in seinem Werk.
Aber vielleicht müsste man dann...
Oder weil dort würde er jetzt sagen, das Verrückte ist ja, da sind Menschen miteinander, die Bezug nehmen auf etwas Drittes, was sie nicht sehen, aber gemeinsam darauf verweisen. Und das ist ein ganz spezieller sprachlicher Akt zwischen ihnen, der sie verbindet und anbindet an etwas.
Ja, mir ist nur der Gedanke gekommen, aber Habermas tut das ja, glaube ich, auch. Man würde dann eigentlich fast besser von Kommunikation sprechen, weil Kommunikation für mich etwas viel Weiteres hat als Sprache. Für mich, also von der Wortbedeutung her auch diese Mitteilung des Kommunizierens. Ich kann mich auf Dinge, auf Arten und Weisen mitteilen, ohne Worte zu benutzen.
Ja, man kann sich das ganz einfach zurechtlegen. Kommunikation wäre quasi immer die Beschreibung dessen, was geschieht, wenn sich Sprache in der Welt ereignet. Und Sprache wäre quasi das Vermögen, das Menschen und Tiere haben.
Mhm. Und können wir das jetzt zurückspiegeln auf aktuelle Herausforderungen und Auseinandersetzungen und uns fragen, was würde es denn jetzt heißen, zum Beispiel in meinen unsäglichen Facebook- und Insta-Diskussionen mit Leuten, die irgendwie eine rechtspopulistische Agenda vertreten oder die von Trump begeistert sind oder die das Gefühl haben, whatever, also die ganzen Kulturkampfthemen und so. Und dann gibt es unsägliche Kommentarspalten, die dann explodieren und Leute und sich immer mehr verschärfen, bis man sich irgendwie nur noch beschimpft. Oder auch in öffentlichen Diskursen, die stattfinden in der Schweiz, in Deutschland, AfD oder rechter Flügel, SVP versus, keine Ahnung, Linksversiffte, wie man dann polemisch sagt oder so. Was könnte man jetzt lernen von Habermas?
Also ich glaube, das allererste, was man lernen muss, ist, dass wir das nicht aus einer bequemen Situation heraus machen, wo das höchste Ziel darin besteht, Recht zu haben, sondern wir tun das in einer Welt, die selbstständig davon bedroht ist, zusammenzubrechen. Also die Moderne ist ein bedrohtes Projekt. Das ist nicht etwas, worauf wir uns ausruhen können. Habermas spricht von einem unvollendeten Projekt, an dem wir alle arbeiten müssen, das unsere Anstrengung braucht, damit es erfolgreich werden kann. Ja. Und das ist vielleicht mal das Erste und Wichtigste, dass es also nicht einfach so ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns verhalten können wie Sauhunde, weil es eh egal ist, wir sind für dieses Gemeinwohl nicht verantwortlich, sondern dieses Gemeinwohl lebt von nichts anderem als von dem, wie wir Sprache verwenden.
Ja, also es kostet uns etwas.
Genau.
Und wenn es aus dieser Haltung kommt, ich habe die einzige richtige oder die richtige Position und muss den anderen jetzt irgendwie auf Spur bringen, dann findet dieser empathische Austausch ja erst gar nicht statt.
Genau. Genau.
Okay.
Okay. Und das wäre jetzt mal so das Erste. Und jetzt das, was weitergeht, ist, oder wir sind uns wahnsinnig daran gewöhnt, so Triggerworte zu verwenden oder Megatheorien aufzurufen oder Parteizugehörigkeiten stark zu machen, um Positionen abzustecken. Und das wäre etwas, was ja auf dem Hintergrund von Habermas schaffen nicht konstruktiv wäre. Sondern es würde darum gehen, wirklich verstehen zu wollen, was dein Anliegen ist. Mhm. Also das heißt nicht, oder, dass ich dann ein Fragesteller bin, der dir zeigen will, wie absurd deine Haltung ist, das, was du einbringst, sondern dass ich ein echtes Interesse daran habe, worum es dir wirklich geht.
Ja.
Und wenn ich diese Haltung pflege, dann mindestens ist das die Idee, dann kann zwischen uns etwas passieren, wo ich dein Anliegen besser verstehe und du aber vielleicht auch besser verstehst, worauf sich dein Anliegen eigentlich bezieht.
Mhm. Also, ja.
Ich weiß nicht, wir können irgendein polarisierendes Thema, genau, sagen wir mal Homophobie. Wäre so ein Thema, oder? Mhm. Jetzt äußert sich jemand und sagt, ich möchte nicht, dass in meiner Kirche homosexuelle Paare getraut werden. Machen wir mal so ein Beispiel. Dann könnte ich sofort sagen, Label homophob, der ist draußen, mit dem muss ich nicht sprechen. Es könnte aber sein, dass sich in einem Gespräch zeigt, dass diese Person eine ernste Sorge darum hat, wie sich die Gesellschaft entwickelt, in der er oder sie selbst Kinder hat. Wird es da noch Familien geben? Werden wir überhaupt irgendwie als Kultur eine Zukunft haben? Oder geht das irgendwie, löst sich das alles auf? Ja. Und dann zwar bereit ist anzuerkennen, dass man in einer Demokratie Entscheidungen treffen kann, dass das auch andere Lebensformen geben kann, die gleichberechtigt sind, aber sich das für seine enge Community, für diese Kirche nicht wünscht. Ja. Und dann merkst du plötzlich, du bist nicht mehr in einer Diskussion, wo es darum geht, dass jemand jemandem grundsätzlich und zuerst Rechte absprechen will, sondern jemand spricht jemandem Rechte ab, weil er oder sie Angst hat um sein eigenes Weltbild, um seine eigene Zukunft. Also ist man schon mal in einem ganz anderen Gespräch und könnte ja dann weiterfragen, was würde denn passieren, wenn es so wäre? Und vielleicht, also jetzt gerade bei anderen Themen, wie zum Beispiel Migration oder was auch immer, wird man da auch auf Themen aufmerksam, für die man vielleicht selbst einen blinden Fleck hatte. Das kann wirklich gut sein. Und das wird aber helfen, sich wirklich über etwas zu verständigen, ohne dass wir nachher sagen müssen, okay, und die Lösung sehen wir jetzt genau gleich. Aber wir würden wenigstens eine Kultur erhalten, in der ich glaube, dass du Gründe haben kannst für deine Aussage und du merkst, dass ich die vielleicht auch habe.
Naja, ja, ich finde das Stichwort Angst an dieser Stelle finde ich ganz entscheidend oder wichtig, weil ich behaupten würde, dass die meisten Verwerfungen unserer Zeit und die schärfsten Verwerfungen eigentlich auf tiefsitzenden Ängsten beruhen und dass es schon ein Fortschritt ist, wenn man im Gespräch, wenn man Leute genug ernst nimmt oder sich genug auf Leute einlässt, um auf diese Ängste zu stoßen, was noch nicht bedeutet, dass die Konsequenzen oder Schlüsse, die Leute aus ihren Ängsten ziehen, deswegen berechtigt sind. Und was noch nicht einmal bedeutet, dass die Ängste berechtigt sind, man kann auch sagen, es gehört zu den Grundinstrumenten jeder Autokratie und auch jedes Populismus, dass man Ängste ganz gezielt schürt und bewirtschaftet. So hat man quasi den Judenhass zur Zeit des Dritten Reiches begründet.
Und heute wieder.
Und heute auch wieder. So läuft das eigentlich meistens. Und da verschränkt sich das wieder ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, mit diesen demokratischen, wie hast du es genannt? Demokratischen, nicht Institutionen, sondern den demokratischen Feldern, die spielen müssen. Da, weißt du, da geht's ja dann auch um Medien. Da geht's auch darum, dass man eben, solche,
Bestandteile der demokratischen Öffentlichkeit,
Und dass nicht einfach private Medien völlig ungehindert und jenseits aller Fakten Ängste 24 Stunden am Tag Ängste schüren können, bis die Leute, die den ganzen Tag Fox News schauen oder so, das einfach verinnerlicht haben, ohne zu sagen, dass jetzt in den USA von mir aus diese Trumpisten und diese MAGA-Leute nicht auch berechtigte Ängste, denn da mischen sich ja auch, das sind teilweise Leute, die vom politischen System übersehen wurden.
Man könnte jetzt quasi so mit einer Diskursanalyse dann feststellen, dass Populismus letztendlich immer so funktioniert, egal ob links oder rechts Populismus, dass er Symbole etablieren kann, die ganz viele unterschiedliche Ängste, die nicht mehr artikuliert werden müssen, hinter sich versammeln kann. Also du hast Angst vor dem Fremden, weil, und dahinter kann sich dann verstecken, du hast eigentlich Angst um deinen eigenen Arbeitsplatz. Du bist eine unsichere Person, die abends nicht gerne alleine beim Bahnhof warten muss. Du hast Angst davor, dass das Geld, das du zur Seite gelegt hast, im Alter nicht reicht. Weißt du, es gibt x Dinge, die dahinterstehen können.
Ja.
Und diese Anliegen sind ja erstmal einfach berechtigte Ängste, die Menschen haben. Und das, was dem Populismus gelingt, ist, die auf ein paar wenige Symbole zu verdichten.
Ja.
Und das heißt, er muss nachher nicht mehr in dem Sinne rational kommunizieren, sondern er muss nur noch darstellen und diese Symbole aufrufen.
Aufrufen, ja.
Und da ist nichts heilsamer, als die Frage zu stellen, ja, und welches Problem lösen wir jetzt, wenn wir das tun?
Mhm.
Wie hilft das, um dafür zu sorgen, dass du einen Job hast? Wie hilft das, um dafür zu sorgen, dass du im Alter gut versorgt wirst? Und das sind ja Dinge, auf die sich Menschen schon auch einlassen können. Also ich bin da überhaupt nicht so demokratieskeptisch, wie du das in deinem Eingangsvotum warst, sondern ich stelle eigentlich immer wieder fest, also gerade jetzt in der Schweiz, als nach der ganzen Corona-Zeit, diese Volksabstimmung war, wo es darum ging, heißt das Volk eigentlich die Maßnahmen, die der Bundesrat getroffen hat, gut rückwirken. Es war ja eine überwiegende Mehrheit, die das gut geheißen hat.
Mhm.
Aber wir hören immer diese lauten, diese polarisierenden Stimmen und denken dann, oh Gott, die ganze Öffentlichkeit zerbricht, die ist so fragmentiert, es ist alles so kompliziert. Nein, das ist der Preis, den wir bezahlen für Freiheit ist, dass sich diese Stimmen einbringen können. Und wenn diese Stimmen für uns insgesamt etwas Konstruktives bleiben sollen, dann müssen wir nach Motiven fragen, nach dem, was sie wirklich wollen, was sie wirklich beschäftigen.
Ja, aber dann braucht es auch eben Orte, wo diese, ich habe am Anfang von fragmentierter Gesellschaft und von Bubbles und Milieus und so gesprochen, von Kulturkampf. Es braucht Orte, wo diese Fronten sich begegnen, nicht zum offenen Krieg, sondern zum Austausch von Gründen, Argumenten, zum Mitteilen von Ängsten und Befürchtungen und so weiter. Deshalb war ich ja auch so leidenschaftlich im Blick auf diese Halbierungsinitiative, die wir in der Schweiz hatten. Also für die deutschen HörerInnen, wir haben vor kurzem, vor wenigen Wochen darüber abgestimmt, ob man das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio, ob man ihnen die Finanzen halbiert. Das stand zur Debatte und ist zum Glück mit einer großen Mehrheit abgelehnt worden. Aber da war ich zum Beispiel sehr besorgt oder wirklich auch sehr engagiert persönlich, weil ich gedacht habe, dann fällt ein eine Plattform weg oder wird eine Plattform geschwächt, wo man in einer Arena, eine Politdiskussionssendung in der Schweiz oder an anderen Orten irgendwie noch Leute aus diesen verschiedenen Milieus zivilisiert oder mehr oder weniger zivilisiert zusammen an den Tisch gebracht hat und wo solche Diskurse noch stattgefunden haben, weißt du? Das braucht es dann schon.
Ja,
sonst
aber
wenn die sich
und,
nicht begegnen.
Ja, und es braucht dann aber auch mehr nach so einer Abstimmung, oder? Also es war dann so, dass der zuständige Bundesrat, der dieses Geschäft vertreten hat, seitens des Bundesrats danach gesagt hat, ja, aber wir müssen jetzt auch auf die Leute hören, die eigentlich diese Initiative wollten. Mhm. Und dafür wurde er sofort abgewatscht. Oder hat man gesagt, ja, aber jetzt habt ihr ja gewonnen. Was willst du jetzt auf die hören?
Ja.
Bist du eigentlich ein Wolf im Schafspelz etc.? Nein, das ist genau das, was mit Habermas gemeint wäre. Dass man sagt, ja, du organisierst eine demokratische Öffentlichkeit nicht einfach dadurch, dass du die Mehrheit hast, sondern es geht jetzt darum, genau diese Kanäle, die du erhalten hast, genau diese Medien, die bleiben können, auch dafür zu nutzen, dieses Unbehagen, das sich ausgedrückt hat bei Gegnerinnen und Gegnern, auch ernst zu nehmen und aufzunehmen.
Ja.
Und das wäre dann quasi wie eine wirklich erwachsene Demokratie. Oder wir sind in der Schweiz immer wahnsinnig stolz auf die direkte Demokratie. Ich finde das übrigens auch super. Also ich bin kein bisschen dagegen. Aber auch die direkte Demokratie ist nicht das Heilmittel dagegen, dass wir abdriften und am Schluss so etwas wie eine Massendemokratie werden, wo wir einfach nur mit Hand erheben, entscheiden, ja, nein, aber miteinander nicht mehr in der Diskussion sind.
Ja.
Und das, was ich eigentlich immer das Wichtigste finde, ist, ja, wie setzen wir jetzt etwas um, was dann entschieden wurde oder abgelehnt wurde? Schaffen wir es dort, die berechtigten Anliegen entweder zu entkräften und aufzuklären. Mhm. Also das kann ja auch eine Aufgabe sein, dass man sagt, hey Leute, wir haben uns wirklich angeschaut, aber wir sehen das Problem nicht. Erklärt uns nochmal besser, was ihr meint.
Mhm. Ja.
Gibt's das wirklich oder war das etwas, wovor ihr vielleicht zu Unrecht Angst hattet? Oder es mag sein, dass Leute, die das Gefühl haben, ja, diese Medien sind sowieso alle immer zu links, auch bereit wären zu sagen, das meine ich konkret in Bezug darauf und darauf und darauf. Und dann müsste man schauen, ja, aber haben wir gute Partizipationsmöglichkeiten, dass ihr euch dagegen beschweren könnt, dass ihr eure Haltung dazu einbringen könnt? Finde ich jetzt bei der SRG übrigens super gut gegeben, über Publikumsräte etc. Mhm. Also das ist ja genau das, was eigentlich toll ist. Aber ist das genügend bekannt? Machen die Leute genügend Gebrauch davon? Das sind Aufgaben, die nicht einfach verschwinden, wenn man eine Abstimmung gewinnt.
Ja. Und das ist ein guter Punkt. Also die Diskussion habe ich online zuhauf geführt, dass Leute fanden, ja, die eben eher am konservativ-rechten Rand des Spektrums oder sogar rechtspopulistischen Rand sind, die sagen, ja, was soll ich jetzt hier mit meinem Geld 400 Franken pro Jahr bezahlen für diese links-grün versifften Mainstream-Medien? Und ich habe dann auch immer Diskussionen geführt und gesagt, ja, jetzt zähl mal auf, welche der Medien, weil das ist ja in der Schweiz, finde ich, ist es völlig augenfällig, dass die allermeisten Medien eigentlich eher im bürgerlich-konservativen Lager zu Hause sind und sogar Medien wie die NZZ, die früher, würde ich sagen, sehr viel mittiger und moderater ausgelegt war, einen erkennbaren Rechtsrutsch gemacht hat. Also von den großen Medien wüsste ich jetzt keines, das jetzt wirklich voll programmatisch links steht und so. Und dann führst du diese Diskussion und merkst aber, wie verhärtet diese Narrative auch sind bei den Diskussionspartnern dann. Und da würdest du jetzt sagen, da müsste man versuchen, den Diskurs nicht vorschnell abzubrechen. Ich habe das Gefühl, also ich finde das eine gute Herausforderung eigentlich an alle Seiten oder an alle Lager der Demokratie, weil es ja gerade auch bei in linksprogressiven Kreisen oder so diese Überzeugung gibt, ja, wenn jemand an dieser und dieser Stelle eben Buzzwords, falsche Positionierung, dann ist er kein würdiger Gesprächspartner mehr, dann schließen wir ihn aus, dann mit denen geben wir uns gar nicht mehr ab. Und da ist eigentlich die Aufforderung, den Diskurs nicht vorschnell abzubrechen, ist schon eine rechte Zumutung. Natürlich gibt es dann auch diese Erinnerung daran, dass man eine falsche Balance herstellen kann, wenn man Leuten jetzt eine Plattform gibt und so tut, als wäre das eine völlig normale, mehrheitsfähige Meinung und so. Also das gibt's ja dann auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, man sollte ja mit solchen Leuten nicht reden.
Oder und ich will ja auf keinen Fall diesen ganzen Populismus verteidigen, darum geht's mir nicht. Ja, aber ich glaube, dass sich auch diejenigen, die diesen Populismus nicht wollen, die Frage gefallen lassen müssen, ob sie wirklich wirksam dagegen vorgehen. Mhm. Also macht das jetzt ganz vereinfacht an einem Beispiel, aber man hatte unter Obama eine Michelle Obama, die gesagt hat, when they go low, we go high. Das war ihr Ding. Und da ging es nicht einfach darum, sich über die zu stellen, sondern es ging darum zu sagen, wir lassen das Diskussionsniveau nicht unter einen gewissen Pegel fallen. Wir bleiben uns darin treu. Mhm. Und wir geben uns sogar noch mehr Mühe, wenn wir merken, dass das runtersackt. Wie anders ist das, wenn man jetzt dran denkt, wie sich zum Beispiel Kamala Harris im Wahlkampf über die Trump-Unterstützer geäußert hat, oder? Mhm. Also diese Müll.
Ja.
Und wenn du als Müll tituliert wirst, dann passt das ja ganz genau in die Logik dieser Zerrissenheit, dieser populistischen Sprachspiele und Denkwelten hinein. Und ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, dass man sagt, nein, darauf lasse ich mich letztlich dann nicht ein. Mhm. Also ich werde das nicht tun. Und es ist letztendlich völlig egal, ob du ein humanistisches Menschenbild hast und inspiriert bist von Rousseau oder was auch immer. Mhm. Das spielt gar keine Rolle. Oder ob du Christin oder Christ bist. Du musst irgendwie in deiner Tradition, in deiner Bildung, in dem, was dich ausmacht, etwas finden, was dir eine Motivation, eine Hoffnung, einen Widerstand gibt gegen das dumpfe, hoffnungslose, sich einfach hingeben und mitrülpsen. Mhm.
Ja, gut. Also das ist ein guter Schlussbegriff, würde ich sagen. Ich glaube, den Mut, sich auf solche Gespräche einzulassen und den Mut, auch dieses Ideal einer Demokratie oder eines Staates aufrechtzuerhalten, indem die Bürgerinnen und Bürger sich gegenseitig ernst nehmen und indem man nicht einfach nur per Mehrheitsentscheid sich durchsetzt, sondern auf andere hört, so den Mut dazu, den kriegst du ja nur, wenn du irgendwie eine Hoffnung aufrechterhältst, dass am Ende des Tages nicht einfach der Rücksichtsloseste, der Letzte ist, der noch steht, sondern dass am Ende des Tages Leute in einer gerechten Welt leben wollen und sich auf andere einlassen wollen und dass dieser Weg, dieser Gesprächsweg, dass der zumindest nicht erfolgsgarantiert ist, aber erfolgsversprechend ist.
Genau. Und dass wir nicht etwas anderes wollen als eine Gesellschaft, die so funktioniert. Ja. Ich glaube, es ist letztendlich ein Bekenntnis. Letztendlich geht es darum zu sagen, wir wollen aber nicht in einer Welt leben, wo sich einfach nur die Macht des Stärkeren durchsetzt. Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der Populismus regiert, oder? Und das ist, glaube ich, etwas, was eigentlich gerade im Moment wahnsinnig stark durch Christinnen und Christen bedroht ist, global. Also diese schöne Idee. Oder weil es darum geht, wir besetzen jetzt die Machtzentren. Mhm. Wir werden in Wirtschaft, Politik und Kultur unsere eigenen großen Türme der Macht errichten und von da aus durchsetzen, was wir schon immer richtig fanden. Ja. Das ist für mich besonders schmerzhaft zu sehen, oder? Dass das Ganze auch nochmal christlich geframed sein kann und ist auch etwas, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich eine so große Fremdheit dazu, dass ich einfach darauf hoffe, dass man mit religiösen Menschen jeder Couleur, mit Atheistinnen und Atheisten, mit Humanisten und Humanistinnen gemeinsam eine Basis findet, um das nicht zum Erfolg kommen zu lassen.
Ja, ja. Ja, sollen wir das als Amen der Woche nehmen?
Oh, gerne, ja.
Dann brechen wir an dieser Stelle ab. Ich muss es so sagen, weil es noch ganz, ich fand das sehr spannend und es gäbe noch viel zu diskutieren und mich treibt das auch um, diese Fragen. Und ich habe das Gefühl, der Tod von Habermas könnte ja ein Anlass sein, seinen Visionen einer gerechten und Gesellschaft, in der man sich ernst nimmt, auch nochmal eine Chance zu geben.
Es wäre mindestens in unserer Tradition nicht das erste Mal, dass mit dem Tod einer wichtigen Figur nicht die Idee dieser Figur verloren gehen muss.
Ja, good point.
Ja, Manu, ich möchte trotzdem noch ganz kurz darauf hinweisen, ich habe auf dem EKS-ERS-Blog einen kleinen Text geschrieben zu Habermas, so kleine Übersicht, auch was er mir gerade theologisch und religiös bedeutet hat, wenn jemand Interesse hat, das noch zu lesen, freut mich das. Und sowieso freuen wir uns, und da sind wir ganz habermasianisch seit jeher, auf euer Feedback, auf eure Kritik, auf eure Gedanken dazu. Wir werden das lesen und uns zu Herzen nehmen und vielleicht auch hier im Podcast bringen.
Ja, und wie du eingangs schon erwähnt hast, ich werde, so Gott will und wir leben, mit Peter Hempelmann eine Mindmaps-Folge zu Habermas aufnehmen, die irgendwann, ich würde sagen, in den nächsten Tagen, wenn ihr das hört, veröffentlicht wird auf RefLab. Herzliche Einladung, da auch reinzuhören. Tschüssikowski.
Ciao, ciao.
RefLab.